Schön, warm haben wir es hier, oder? Andere zahlen viel Geld, um im Urlaub so eine Wärme zu haben. Bei uns ist sie kostenlos hier drin. Genau, und gespannt ist nachher noch Afrika, noch ein paar Grad mehr. Also lehnt euch gemütlich zurück. Ich darf euch ganz kurz Klaus-Dieter Maurer vorstellen. Er wird heute die Predigt halten hier. Ich habe mich gefreut, dass du heute da bist. Wir haben schon mal versucht, da kam Krankheit dazwischen, aber heute bist du da. Wir kennen uns gefühlt schon irgendwie ewig. Ich kam mit 19 damals in die Bibelschule in Liebenzell und da war er schon Evangelist und irgendwann kam ich dann als Zelldiakon dazu und da haben wir ganz viel miteinander auch erlebt. Die letzten 4 Jahre, da haben wir uns nicht so dolle gesehen, aber schön, dass du heute da bist, Klaus-Dieter Maurer, genau. Ein paar Takte zu dir. Klaus-Dieter, du und deine Familie, wer seid ihr?
Ja, seit 42 Jahren bin ich glücklich verheiratet. Ab und zu hat es gebockelt, aber miteinander alt werden können, ist ein Geschenk. Woher weiß ich das? Am Montag hatten wir Hochzeitstag. Sonst wüsste ich es nicht, aber ihr merkt, es ist einfach ein Geschenk. Meine Ulrike und ich, wir haben 4 Kinder von unserem Gott geschenkt bekommen. Zuerst die 2 Mädchen und dann die 2 Jungs. Das haben wir wegen der Kinderzimmer so gemacht. Nein, auch ein Geschenk. Auf jeden Fall, ich war dann 32 Wochen so als Evangelist unterwegs und ich habe große Hochachtung vor meiner Frau. Da hat sie unsere 4 Kinder erzogen. Und das war immer nicht nur einfach, aber das hat sie toll gemanagt. Und dass diese 4 Kinder selber zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gefunden haben, trotz meines Berufs, dass sie gläubige Partnerinnen bzw. Partner bekommen haben und dass wir nun Oma und Opa sein dürfen von 8 Enkel, ist ein Riesengeschenk.
Genau, und alle so temperamentvoll wie du und dann schön, wenn sie wieder gehen immer, gell? Toll, Klaus-Dieter, du hast gerade erwähnt, 32 Wochen im Jahr unterwegs. Also wer kurz hochrechnet von den 52, die wir so im Jahr haben, war eine ganze Menge, 2/3 im Jahr warst du nicht zu Hause. Du hast, keine Ahnung, vermutlich auch nie gezählt, tausende von Evangelisationen gemacht und so. Was war denn so deine schönste, wenn man das überhaupt sagen kann, oder so ein Highlight von den gefühlten Jahrzehnten?
Ein Highlight war eigentlich immer das, wenn ich die strahlenden Augen sehen durfte von denen, die zum lebendigen Glauben gekommen sind. Weil das sieht man oft auch im Gesicht schon allein, wenn einer nicht mehr Sklave ist, wie wir gesungen haben, sondern ein Freier ist. Wenn Menschen dann irgendwie dieses Strahlen aus der Ewigkeit schon hatten, ob sie nun älter waren oder jünger, sich etwas verändert hat schon allein von dem, das hat mich motiviert wie verrückt. Und das hat mich immer wieder auch dazu getrieben, dass trotzdem ich manchmal dachte, eigentlich solltest du daheim bleiben. Meine Frau dann sagte, das ist dein Ding. Jetzt geh, ich stehe hinter dir.
Evangelisation ist auch umkämpft, auch geistlich umkämpft, ist nicht immer einfach. Man erlebt es auch als Redner, als Prediger, als Evangelist. Was macht es schwer? Wo war es schwierig? Wo du sagst, da war es wirklich nicht einfach?
Ja, als dann unsere 4 Kinder so hintereinander kamen, das war nicht einfach für meine Frau. Und bei mir war es ja oft so, Sonntag hat eine evangelistische Woche beendet und am Dienstag begann die nächste. Ich kam also nur nach Hause, habe die Koffer gewechselt und habe mich am Montag von meiner Frau verwöhnen lassen. Und am Dienstag ging es dann schon wieder los. Und ich weiß noch einmal dienstags, unser Sohn, der Zweitjüngste, er ist von der Mauer runtergesprungen und der ganze Fuß war, nee, sagt man bei euch, also im norddeutschen Bein, das ganze Bein war aufgeschürt und ich musste ihn zur Notaufnahme nach Pforzheim bringen. Auf jeden Fall, wir waren nicht lange zusammen, da rief dann die Schule an, dass unsere Dorothee, die zweitälteste, dass die sich in der Schule beim Schulsport den Fuß verknackst hatte unten und ich sollte sie zur Notaufnahme bringen. Gleiche Krankenschwester, gleiches Krankenhaus. Und dann war ich endlich daheim, hatte schon den Koffer im Auto und dann rief es vom Kindergarten an, dass unser Kleinster, unser Jüngster irgendetwas hatte und der müsste zur Notaufnahme gefahren werden. Und ich kam dann da an und es war immer noch dieselbe Krankenschwester und die guckte mich an und fragte, haben Sie etwa noch mehr Kinder? Und da habe ich gesagt, ja, aber jetzt muss ich Gott um die kümmern. Also ich muss jetzt los zur evangelistischen Woche. Und das ist dann nicht einfach, sich loszureißen. Aber meine Frau hat dann nachher erzählt, kaum war ich weg, war Friede.
Liegt denn?
Weiß nicht, ob es an mir liegt. Nee, an dem, der mich aufhalten wollte. Aber das Evangelium, es läuft.
Klaus-Dieter, wo du bist, beim Morgen erlebst, auch wenn du lachst, er muss nur mal kommen, einmal lachen und jeder denkt, er ist die ganze Zeit dabei, genau. Wir haben schon gehört, impulsiv, aber es gab oder es gibt nicht nur frohe Zeiten, wenn man so mit dir mal zusammen ist, so ganz immer wieder mal, dann denkt man, alles in Butter, alles toll, immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein. Aber ihr habt auch bei euch, auch in der Familie, auch manches erlebt, was schwierig war. Vielleicht ein Erlebnis, was dich besonders auch oder euch als Familie geprägt hat.
Ja, wir waren 10 Jahre verheiratet, hatten unsere 4 Kinder damals, wie die Orgelpfeifen, so hintereinander, bekam meine Frau die Diagnose bösartig Brustkrebs. Und zwar ein Krebs, gerade beim Explodieren, ganz aggressiv. Und dann wurde amputiert und wurden die Lymphdrüsen eingeschickt. Und ich weiß noch, wie die Ärztin dann sagte, Herr Mauer, das kann das schnelle Ende Ihrer jungen Frau, der Mutter der damals kleinen Kinder sein. Und dann fragst du dich, ey, wo ist jetzt Gott? Und ich muss euch ehrlicherweise gestehen, klar, dann kommen so Gedanken, Gott muss mich ja in diesem Leben nicht belohnen, dass ich mich einsetze für ihn. Aber dass es wenigstens ein bisschen glatt geht. Das ist doch nicht zu viel erwartet. Aber dann eben erleben zu können auch, dass meine Frau eben dann nach 5 Jahren Hormonkur und was weiß ich, was da alles für ein Theater war, uns am Leben erhalten geblieben ist durch Gottes Gnade. Das ist ein Geschenk. Und das hat unsere Ehe auch total vertieft. Denn ich muss euch sagen, Geld, da lernt man sich erst noch mehr schätzen, wenn man darum bangt, ob der andere einem erhalten bleibt oder nicht.
Vielen Dank. Ein paar Takte zu dir waren das jetzt und du machst es gleich weiter mit der Predigt und wir freuen uns drauf.
Dankeschön, jawohl. Jetzt weiß ich nicht, wie das mit den Folien läuft. Irgendwie habe ich mir sagen lassen, ja, es erscheint jetzt nicht einzeln, sondern als Block. Aber ihr seid ja so intelligent, ihr merkt dann, wo ich gerade bin. Es geht heute Morgen um Freiheit. Und ich bin 68 Jahre alt. Wer so in der Preislage irgendwie ist, wir haben die 68er Studentenrevolte erlebt. Ich war damals in Braunschweig in der Großstadt als Teenager, als diese Verkrustung des Establishment aufgebrochen werden sollte. Und ich als Teenager wusste gar nicht, um was es so richtig ging, aber wir waren gegen alles, weil wir die Freiheit gesucht haben. Und ich muss euch sagen, das war schon damals etwas, was auch mein Leben lang geprägt hat. Verkrustungen aufzubrechen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich das Wort Freiheit jetzt im Kontext mit dem Krieg auch in der Ukraine zum Beispiel mir vor Augen halte, dann bekommt es noch einmal eine ganz andere Tiefe. Nämlich, da geht es um Leben, um Überleben. Ich war vor 2 Jahren mit Krebs befallen, Prostata musste raus und auch ringsherum, weil es schon über die Ränder drüber weg war. Aber ich hatte 2 Jahre dann total Ruhe. Aber dann tauchte bei mir der Krebs wieder auf und ich muss euch sagen, boah, das packt einen. Gut, ich habe dann 35 Bestrahlungen in den letzten Wochen absolviert in der Strahlenklinik jeden Werktag. Und du hast ja nicht viel Zeit, so mit den Krankenschwestern und mit den Ärzten zu reden. 3 Minuten, bevor du in der Maschine liegst und dann 3 Minuten nachher nochmal. Aber im Laufe der 7, 8 Wochen hat sich natürlich was aufgebaut. Und ich weiß, sie haben dann zu mir gesagt, Herr Mauer, Sie sind unser Sonnenschein, wenn Sie kommen. Mir ging es hundsmiserabel. Ich hatte sämtliche Nebenwirkungen. Mir war nur übel und mein Darm hat gesponnen und ich, also jedenfalls, will nicht jammern, es war einfach nur bescheuert. Aber die Ärztin fragte dann einmal, Herr Mauer, was haben Sie denn sonntags vor? Was Schönes. So in den 3 Minuten, bevor man in der Maschine lag. Und da habe ich gesagt, ich habe einen Gottesdienst. Ich predige da. Dann hat die Krankenschwester gesagt, und da freuen Sie sich drauf? Glauben bringt doch nichts. Sie hätte schon oft gebetet, aber es hätte nichts gebracht und sie hat schon längst aufgegeben. Dann habe ich gesagt, genau deswegen bin ich unterwegs. Bei mir war es auch manchmal so, dass ich aufgeben wollte. Weil Gott eben nicht das immer gibt, was wir brauchen. Denn mit ihm leben bedeutet nicht, dass das Leid nicht mehr da ist. Aber ich habe dann noch sagen können in 3 Minuten, es bedeutet, dass er, nämlich der Allmächtige, im Leid da ist und durchträgt. Auch jetzt durch die Bestrahlung. Wenn ich den Galaterbrief anschaue, auch gerade unser 5. Kapitel, was heute dran ist, dann bekommt Freiheit noch einmal eine andere Tiefe. Nämlich hier geht es Freiheit von der Sünde, von dem, wo wir hineingeboren sind, die Trennung von Gott. Jesus Christus will uns befreien. Und deswegen, ich habe mich gefreut, Reinhold, dass ich zu euch kommen konnte heute zu diesem Sonntag, aber als ich das ganze Kapitel las, dachte ich, da müsste man ja eine Bibelwoche drüber halten. 3 Punkte aber, die erscheinen hier oben, nämlich durch Gottes Geist zur Freiheit befreit, zur Freiheit berufen, zur Freiheit befähigt. Kommen wir zum 1. Punkt, nämlich durch Gottes Geist zur Freiheit befreit. In Vers 1 heißt es, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Sklaverei auflegen. Paulus nimmt den Kontext, in dem er und seine damaligen Leserinnen und Leser lebten. Nämlich, er nahm das, dass in diesem Imperium im Römischen Reich zigtausende Sklaven arbeiteten. Ohne das wäre dieses Imperium gar nicht möglich gewesen, dass es am Laufen blieb. Sklaverei, man konnte entweder reingeboren werden oder als Besiegter versklavt werden oder man wurde irgendwie schuldig und wurde dann versklavt. Und das bedeutete willenlos, rechtlos, der Willkür des Herrn ausgeliefert. Aber eben, es gab dann das im Römischen Reich, dass wenn ein Gönner zum Beispiel so eine Sklavin oder einen Sklaven hatte, den er mochte, dass man ihn freikaufen konnte. Entweder vom Besitzer oder vom Tempel mit einer ganz großen Summe oft. Und dann der, der eben noch rechtlos und willenlos sein musste, wie das Vieh funktionierte, auf einmal als Mensch, als Freier leben konnte. Diese Praxis hatte Paulus vor Augen und die, die damals diesen Brief auch als erstes bekamen. Und vor allen Dingen eben, Paulus zieht die Parallele zu Jesus Christus. Das nämlich, dass wir auch in der Sklaverei hineingeboren sind, nämlich in dem Getrenntsein von Gott, wurde niemand von uns gefragt, sondern das ist unser Stand. Aber eben, dass nicht ein hoher Preis nur irgendwo materiell bezahlt wurde, sondern dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, aus Liebe sein ganzes Leben am Kreuz gegeben hat. Das ist enorm. Und dadurch sind wir zur Freiheit befreit. Die Sklaverei der Sünde wird vor allen Dingen hier in dem 5. Kapitel, und vielleicht liest der eine oder der andere das nochmal daheim nach, durch die Werke des Fleisches deutlich gemacht. In Vers 19 bis 21, ich habe es mal in 4 Kategorien zusammengefasst, werden sexuelle Sünden angesprochen. Schon damals und heute. Wie geknechtet sind doch viele, die sich so frei fühlen, auch im Blick auf Sex. Okkulte Sünden werden angesprochen. Und damals war das eben normal. Heute ist es auch wieder normal geworden, dass viele im Grunde nicht ihr Vertrauen auf Gott setzen, sondern zum Beispiel auf irgendwelche Steine oder irgendwelche Gräser. Soziale Sünden. Ja, auch damals untereinander, wie lieblos doch oft gelebt wurde und man auf das eigene nur geschaut hat. Und dann eben werden auch hier die Konsumsünden angesprochen. Deftig, mein Luther hat übersetzt, saufen und fressen. Gell? Also das ist ja eindeutig, wenn Leute eben nur noch das haben und gebunden sind, weil das ihr Leben im Grunde bestimmt. Jesus hat uns befreit. Aber das bedeutet ja nichts Automatisches und das bedeutet nicht, irgendwann betest du mal und dann gehörst du zu Jesus und dann wupp, ist alles anders. Sondern wir leben noch, Paulus schreibt es an einer anderen Stelle, in diesem Leib. Und solange wir in diesem Leib sind, hat auch der Feind immer wieder, dass er eben um uns kämpft. Aber wie gut eben, dass Gottes Geist es ist, der da etwas verändert. 1911 wurden wir an die Hochschule gerufen, meine Frau und ich, nach 25 Jahren als Evangelist unterwegs zu sein. Denn die Missionsleitung in Bad Liebenzell hat gesagt, wir brauchen jemanden, der die jungen Leute prägt. Nicht nur vom Hirn her, sondern auch vom Herz her, dass das Leben passt zu dem, was sie in den Vorlesungen mitbekommen. Dann haben sie meine Frau und mich gerufen und ich habe dann mich selber angeguckt und habe gedacht, boah, ich soll Vorbild sein für die nächste Generation. Oh, boah, bin ich das? Bin zu meinem Seelsorger hin und habe gefragt, wie macht man das? Und dann hat er gesagt, lebe heilig, aber authentisch. Mach das. Ja, aber ich denke, das ist es. Ihm gehörend, das ist ja heilig. Von ihm durchdrungen und dann ganz authentisch. Habe ich gelebt. Aber eben dort in Liebenzell, ich muss euch sagen, war nicht einfach. Hochschule, Studenten, die eben in ihren knackigen Revolutionsjahren sind und dann die gestandene Missionsleitung. Boah, ich saß oft dazwischen und ich habe dann für die jungen Leute gekämpft, dass vieles eben normaler geworden ist auch von den Zwängen, die teilweise noch aus dem 19. Jahrhundert rübergekamen bis in die Neuzeit. Auf jeden Fall, ich habe gekämpft und ich kann kämpfen. Es ging ja um was Vernünftiges. Nach den 5 Jahren war meine Bitte, dass ich wieder als Evangelist freigestellt werde, denn immer dieselben Leute, das ist nichts für mich, ich brauche das so, andere zu haben. Und deswegen haben auch alle gesagt, das ist deine Begabung, jetzt lebt das wieder. Aber mein Freund aus China, der hier in Deutschland zu einer großen Weltfirma gehört, hat gesagt, mittlerweile Leiter dort in China von der Zweigstelle, Klaus-Dieter, komm rüber. So als Zensur, ich ermögliche dir das, dass du dahin fliegst. Ich bin als Betriebsmentor darüber geflogen nach China in der Nähe von Shanghai. War toll. Der hat morgens gearbeitet, ist klar, und hat dann mir meistens so ein Schriftstück gegeben mit irgendeinem Zeichen drauf und hat gesagt, halt das dem Taxifahrer hin, der bringt dich dann schon irgendwo hin. Ich habe immer gebangt, hoffentlich bringt er mich auch irgendwo hin, wo es gut ist. Einmal wollte ich an den Yangtze. Das ist dieser Riesenfluss, so 4-5 Mal breiter als unser Rhein, an der breitesten Stelle. Jedenfalls 3 Stunden hupend ist der Taxifahrer durch den Verkehr. Ein Gestank und wer bremst, verliert. Und ich dazwischen und ich dachte, komme ich denn überhaupt noch an? Und dann kam ich an und habe mich so gefreut aufs Wasser, habe meine Hosen schon hochgekrempelt gehabt. Aber ich bin nicht reingegangen. Eine Dreckbrühe. Boah, die haben im Blick auf Umwelt noch einiges vor sich. Jedenfalls, ich war sowas von dem Dreck und dem Gestank. Und oh, ich bin in einen buddhistischen Garten. Und dieser Kontrast, eben noch dieser Dreck und alles um mich herum so laut. Und dann diese Ruhe. Na gut, diese Glöckchen hätte ich nicht gebraucht, also Klingklang und so. Aber da zur Ruhe zu kommen und eben meine charismatischen Freunde würden sagen, dann sprach Gott zu mir. Ja, innerlich war mir auf einmal klar, Klaus-Dieter, wenn du jetzt nach 5 Jahren Kampf wieder als Evangelist unterwegs bist, das ist dann eine andere Phase, bist du eigentlich auch versöhnt mit dem, was in den 5 Jahren gelaufen ist? Dann habe ich gesagt, klar, wir haben doch was erreicht. Aber wenn Gottes Geist einen trifft, dann merkst du auf einmal, nee, ich bin verwundet. Ich habe gekämpft und wahrscheinlich anderen Wunden zugefügt und andere haben mich verwundet. Und als ich da ganz ehrlich da in dem buddhistischen Garten saß, dachte ich, wie soll ich jetzt weitermachen? Mit dem Köfferchen der Vergangenheit, mit dem Frust, mit dem Groll auf Menschen und mit meiner eigenen Schuld, wo ich eben andere verletzt hatte. Aber dann etwas zu erleben von der Befreiung, von dem, dass ich es im Kreuz Jesus, unterm Kreuz Jesus Christus abliefern konnte. Oh, was ist das für eine Freude? Ich musste keine Vorleistung bringen. Das Einzige war, dass ich gesagt habe, Herr, für mich bist du gestorben. Hier, mein Köfferchen. Ich will es nicht mehr tragen. Ich muss doch nicht mehr tragen. Ich will gar nicht auf sexuelle Sünden. Ich will nicht auf okkulte Sünden. Ich will auch nicht auf Konsumsünden heute Morgen eingehen. Aber ich will einfach dich jetzt mal fragen, bist du eigentlich versöhnt mit deiner Vergangenheit? Oder sind da auch soziale Sünden, dass da irgendwie was vorgefallen ist in deinem Leben? So manche durchkreuzten Lebensführungen vielleicht. Und Groll ist da gegenüber anderen und vielleicht sogar gegen Gott. Oh, du musst das nicht mit dir rumschleppen. Sondern Jesus hat uns zur Freiheit befreit. Er hat die Initiative ergriffen. Er hat den Indikativ geliefert, nämlich den Zuspruch. Ich habe dich befreit. Ich habe doch am Kreuz gerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Na, wegen deiner und meiner Schuld und Sünde tat er das. Aber, und jetzt kommen wir zum Zweiten, dann kommt da natürlich auch der Imperativ. Jesus hat uns zur Freiheit befreit. Kommen wir zum Zweiten, nämlich von Gottes Geist bewegt, durch Gottes Geist zur Freiheit berufen. In Vers 13c und 14 heißt es, durch die Liebe diene einer dem anderen. Denn das ganze Gesetz ist in dem Wort erfüllt, 3. Mose 19, 18, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Hier steht im Griechischen Agape und das ist die selbstlose, die schenkende Liebe Gottes. Und da werden wir nie rankommen. Trauung mache ich ja unheimlich gern. Und oft ist da der 1. Korinther 13 als Trautext. Was da die Liebe beschrieben wird, fantastisch. Und das ist Jesus. Da komme ich nicht dran. Und vor allen Dingen, da kommen manchmal im Alltagsalphabet dann meine Zweifel. Oder wenn ich jetzt da auf der Strahlenklinik Menschen begegnet bin, die mir ihr Leben erzählten, während wir da jeweils warteten auf unseren Termin. Wo ist da Gottes Liebe? Fragen manche ganz berechtigt. Im Alltag sieht man es oft nicht, aber am Kreuz hat Jesus es ja ein für alle Mal dokumentiert, dass er dich liebt. Und wie wunderbar, dass ich es auch in der Strahlenklinik immer weiter sagen konnte. Und wie oft wurde ich dann gefragt, ja, wegen mir braucht doch Jesus nicht sterben. Was soll denn das? Ich habe noch niemanden umgebracht. Ich habe auch nicht so arg betrogen und so. Ha, eigentlich könnte Gott auf mich stolz sein. Und dann habe ich gesagt, ja, glaube ich. Und trotzdem, Sklaverei der Sünde, getrennt von ihm, verdammt zur Einsamkeit. Und dann sagten die, wie, warum? Und ein Beispiel. Nehmen wir doch an, ich würde dreimal am Tag nur versagen. Gerade im Blick auf Nächstenliebe. Nehmen wir mal an, ich würde einmal am Tag ein liebloses Wort haben. Ihr habt ja gemerkt, ich bin Norddeutsch, meine Mama kommt aus der Berliner Gegend. Denen wird vorhergesagt, sie müssen nicht denken, bevor sie reden. Bei euch sagt man, dass ihr oft das Gehirn einschaltet, bevor ihr redet, und das ist gut. Aber ich habe das geerbt, ich kann auch reden ohne Hirn. Und dann hast du mal ein liebloses Wort gesagt. Nun, ich muss sagen, das bedrückt mich nicht. Wie jetzt hier dieses Blatt mich auch nicht bedrückt. Nehmen wir dann mal an, ich hätte einen lieblosen Gedanken pro Tag nur. Nur einen lieblosen Gedanken. Also ich muss euch sagen, beim Autofahren habe ich mehr lieblose Gedanken als nur einen. Der Engelbergtunnel. Heute Morgen. Ich weiß nicht, man hätte doch fahren können, oder? Wieder Stau. Und da kommen Gedanken. Aber ihr merkt ja, das bedrückt mich nicht, ne? Also das geht an mir vorbei. Und jetzt ist, was ist denn noch Schuld? Nicht nur, was ich denke, was ich sage, was ich tue, sondern nehmen wir mal an, ich hätte dann eine unterlassene Hilfeleistung pro Tag. Gut, und vielleicht ist das auch Schutz bei uns Männern, dass wir nicht immer sehen, wo man helfen könnte, sonst müsste man ja dauernd helfen. Aber auf jeden Fall, nehmen wir mal an, ich hätte nur dreimal das, dass ich lieblos wäre am Tag. Würde mich nicht bedrücken. Und deswegen viele, getrennt von Gott, bedrücken, empfinden die das nicht. Aber eben, Wenn man das hochrechnet auf ein Jahr, sind das circa 1000 Blätter. Und dann, ich bin, wie gesagt, 68 Jahre alt. Das wären, wenn ich so edel wäre und nur dreimal am Tag versagen würde, 68.000 Blätter. Hey, und die sind schwer. Und die trennen. Und deswegen, Jesus Christus starb für unsere Lieblosigkeit, damit wir lieben können. Wir dürfen Geliebte Gottes sein, die eben sich selbst annehmend auch andere annehmen können. Denn Jesus Christus spricht hier von einem Doppelgebot in Lukas 10, Vers 27. Hier im Galaterbrief, lest nochmal nach, steht eigentlich der erste Teil des Doppelgebots nicht. Da steht nur, liebe den Nächsten wie dich selbst. Aber da steht eben wie dich selbst. Und deswegen die Frage auch an dich und an mich, können wir uns so annehmen, wie wir sind? Wenn uns Gott doch annimmt, das bedeutet nicht zufrieden zu sein mit den Unarten, an denen können wir arbeiten. Aber dass wir nicht im Clinch liegen mit unserem Gott. Ich bin ja von Herzen leidenschaftlich Evangelist und die Älteren in unserer Mitte kennen noch Peter Hane. Ha, damals beim ZDF hat sich dann mit dem Hubschrauber immer nach der Veranstaltung da nach Stuttgart fliegen lassen. Ich weiß noch, einmal hatten wir eine evangelistische Verkündigung. Er eine Woche die Predigt, ich den Rahmen. Die nächste Woche ich die Predigt und er den Rahmen. Und jedes Mal hat er sich dann zum Heute-Journal da fliegen lassen. Es war enorm. Aber eben Peter Hane, und deswegen erzähle ich es, Journalist, der hat nicht so ein Manuskript, sondern der hat drei Spalten. Alles ausformuliert, was er sagt. Und dann die andere Spalte, wie er gucken muss. Denn er hatte oft beim Heute-Journal Katastrophen angesagt, lächelnd. Und das hat so einen Aufschrei in der Bundesrepublik gegeben. Er hat so viele Stimmen gehört, dass er eben aufpassen musste, wie schaue ich, wenn es ernst sein soll. Also hatte er genau geschrieben, wie er eben redet und wie er schaut. Und die dritte Spalte war, wie die Zuhörerinnen und Zuhörer reagieren sollen. Ich dachte, das gibt's nicht. Ich mit meinem Manuskript, mit der freien Rede, das ist schon ein Wagnis jedes Mal. Jedenfalls, nach der zweiten Woche haben wir uns dann zusammengesetzt, als dann Schluss war. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du, ich höre auf zu evangelisieren. Wenn ich dein Manuskript sehe. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe mir vorgenommen, ich höre auf. Na, ich sagte, ja, warum? Ja, du redest und wenn im Saal irgendwas anders ist, dann bringst du halt irgendwas anderes, dass du sie wieder hast. Und dann sind die dabei. Ich bin nicht so flexibel. Ich bin einfach dann gehemmt, wenn es nicht so läuft, wie ich es vorbereitet habe. Ich höre auf. Dann habe ich gesagt, nee, ich höre auf. Und da haben wir uns beide angeguckt und haben gesagt, na, dann hören wir beide nicht auf. Weil Gott hat uns so geschaffen. Und deswegen vergleichst du dich auch mit manchen hier im Lobpreisteam, vergleichst du dich auch mit anderen, die irgendwo eine andere Gabe haben als du. Oh, ich mache dir Mut heute. Wenn Gott dich und mich geschaffen und angenommen hat, boah, dann können auch wir ein Ja finden dazu. Ich gehe mit meinem Manuskript auch weiter, auch in der Rente, ehrenamtlich noch weiter. Aber eben merkt er mit diesem, wie sieht's aus mit der Nächstenliebe? Das ist so das Entscheidende auch bei dir und bei mir. Augustin hat einmal gesagt, nicht jeder deiner Brüder muss dein Feind sein. Dein Freund sein. Aber es ist gut, wenn du unter deinen Brüdern Freunde hast. Ich liebe nicht alle so wie meine Frau. Euch auch nicht. Entschuldigung, klar, ich kenne euch ja nicht, da geht es einfach zu lieben. Muss, glaube ich, auch nicht sein. Aber dass den anderen höher achten als sich selbst. Den anderen stehen lassen, auch wenn er ganz verschroben manchmal vielleicht wirkt auf dich. Ich wirke wahrscheinlich auch verschroben auf andere. Wie sieht es in deiner Familie aus? In deinem Umfeld, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft, hier in der Gemeinde? Bewegt uns dann auch Gottes Geist, dass wir zur Freiheit befreit sind, dass wir zur Freiheit berufen sind, nämlich zur Nächstenliebe, indem, und damit sind wir beim dritten und letzten, durch Gottes Geist zur Freiheit befähigt. In Vers 22 und 23a steht ja, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Frucht ist nichts Automatisches. Nicht, bumm, ich vertraue Jesus mein Leben an und boah, alles ist anders. Sondern Frucht ist was Wachstümliches. Dieser Begriff ist aus der Natur. Und genauso ist es auch mit dem, was hier eben steht, zum Beispiel Geduld. Ach, jetzt bin ich so lange gläubig, aber mit meinem Temperament. Ich hatte meine Frau überrascht am Hochzeitstag, deswegen, wie gesagt, weiß ich, wie lange wir verheiratet sind. Ich hatte ein 5-Gänge-Menü am Brombachsee eben reserviert. Es gab schon mal Ärger, weil ohne sie da was auszumachen, hätte ich eigentlich wissen sollen. Und dann sind wir nicht losgekommen. Ich dachte zuerst, naja, weil sie es ja nicht will. Und dann sind wir nicht losgekommen. Und dann hat wieder ein Wort das andere gegeben. Am Hochzeitstag. Und dann hat meine Frau gesagt, na Mensch, wie soll denn das in Zukunft werden? Und dann haben wir uns ausgesprochen. Und das ist ja das Schöne als Kinder Gottes. Wir haben dann miteinander beten können. Und dann sind wir losgefahren und dann ging es erst richtig los. Die Autobahn, Kreilsheim, Feuchtwangen, Totalsperrung am Montag. Habt ihr das im Nachrichten gehört? Ich stand mittendrin mit meiner Frau. Und meine Frau sagt, Klaus-Dieter, du bist ja so ruhig. Und dann habe ich gesagt, naja, wir haben doch vorhin gebetet. Gebet bringt doch was. Merkt ihr? Wag's doch wieder, umzusetzen in deinen und in meinen Alltag. Und dann wird es nicht immer sein, dass man die Frucht sieht. Ich glaube, dann würde ich auch hochmütig werden. Sondern es gibt zwei Arten von Frucht, nämlich einmal das, dass man sieht, wie die Kirschen zum Beispiel, aber auch, dass es verdeckt ist, wie die Kartoffeln, die ja auch Frucht sind. Und deswegen, wenn du Fragen hast, sieht man Frucht des Geistes bei mir? Sieht man was von dem, dass ich befreit bin? Dann frag doch mal deinen Partner. Deine Partnerin. Dann frag doch mal deine Kinder, deine Eltern, deine Arbeitskollegen. Oder eben als Evangelist. Ich bin ja immer wieder eingeladen bei den Menschen. Und ich weiß noch, auf der Schwäbischen Alb, also wer von denen da hier ist, der ist natürlich ganz anders geprägt, aber ich war da beim Gemeindeleiter einquartiert und der hat seine Frau angebrüllt. Der hat die rund gemacht manchmal. Gibt's gar nicht als Gemeindeleiter. Und ich war dabei eine Woche. Als wir dann mal ohne seine Frau waren, habe ich gesagt, du, ich bin zwar viel jünger, aber Bruder, darf ich dir die Frage stellen, hast du gerade Krach mit deiner Frau? Sagt er, nee, warum? Und dann habe ich gesagt, na, du brüllst die so an. Und dann hat er gesagt, Klaus-Dieter, wir sind hier auf der Schwäbischen Alb, wir sind rau, aber herzlich. Dann habe ich zu ihm gesagt, das Raue kriege ich mit, aber wo ist denn das Herzliche? Gut, ich bin ja dann wieder gegangen, ich darf sowas sagen. Ob der mich jetzt nochmal einlädt, glaube ich nicht. Aber jedenfalls war dann am Ende der Verkündigungswoche, ich hatte meinen Wagen schon gepackt, standen wir beide noch draußen auf der Straße und dann sagte er, Klaus-Dieter, ich habe nicht viel mitgekriegt von dem, was du alles geredet hast. Wenn man so die Leitung hat, da gibt es so viel zu organisieren. Aber ein Satz ist bei mir hängen geblieben. Und dann dachte ich an irgendwas Geistliches, was ganz Gewaltiges, was ich gesagt hatte. Und dann sagte ich, ja was? Und dann sagte er, ja, du hast gesagt, das Raue merkt man, aber wo ist das Herzliche? Er hat gesagt, das hat gesessen. Denn wahrscheinlich ist das Herzliche in den Jahrzehnten auf der Strecke geblieben. Aber ich will meinen Gott bitten, dass er mich verändert. Willst du ihn bitten heute? Wichtig ist, dass wir durchdringen zu ihm, dass nicht mehr die Schuld dazwischen steht. Und wichtig ist eben, dass du und ich, dass wir authentisch, auch unser Versagen ablegend, immer wieder erbitten, dass da Frucht wächst. Denn, ich habe es uns hier aufgeschrieben, ist es Veranlagung, Freundlichkeit? Sicherlich. Hier wird Freundlichkeit als Geistesfrucht genannt. Ist es Leistung, weil ich bin ja mit dran beteiligt? Es ist Geschenk. Und ich darf als Beschenkter leben. Du auch? Heute? Nächste Woche, wenn der Alltag wieder beginnt. Von Gottes Geist bewegt, zur Freiheit befreit, berufen, befähigt. Amen. Ich will uns leiten im Gebet. Herr Jesus Christus, ja, und du siehst jeden Einzelnen von uns und du weißt, wo wir jetzt stehen und ja, ob wir noch getrennt sind von dir und was uns trennt. Selbst wenn es uns nicht bedrückt, Herr, wir merken, da ist oft eine Blockade. Wie gut, wenn du uns zeigst und vor allen Dingen, du bist der Weg, dass es anders wird. Du, o Herr Jesus, hast dein Leib, dein Blut für uns vergossen. Oh, hab Dank. Und jetzt hörst du auch, wie jeder Einzelne in der Stille dir selber eben sein Leben bringt und auch in dem, wo er leidet, dass diese Frucht an der einen und der anderen Stelle nicht ganz so sichtbar wird. Hilf mir dazu, dass wir ein Licht und ein Salz sein können, dort, wo du uns hingestellt hast. Jetzt hörst du, Herr, was jeder in der Stille vor dich bringt.